Ich möchte diese Geschichte damit beginnen, dass ich ein 22-jähriger Typ bin, der in einer kleinen Stadt im Norden des Bundesstaates New York lebt. Mein Name ist Kevin. Meinen Nachnamen werde ich aus offensichtlichen Gründen nicht nennen. Mein Vater, Steve, war ein Arzt und ein brillanter Mann und er starb, um mein Leben zu retten. Vor etwas mehr als einem Jahr war ich verzweifelt pleite. Keinen Cent in der Tasche. Seht ihr, obwohl mein Vater Geld hatte, war er eher von der Einstellung, nur weil ich reich bin, heißt das nicht, dass meine Kinder reich sind. Er kaufte mir Essen und gab mir ein Dach über dem Kopf, aber er kaufte mir kein Auto oder zahlte irgendetwas, das nicht notwendig war, wie zum Beispiel ein Konzert mit Freunden. Aber eines tat er, fand mir einen Job. Ich war anfangs komplett dagegen, als er mir davon erzählte. Da er einer der angesehensten Ärzte in unserer Gegend war, hatte er viele Verbindungen in der Gemeinde, besonders in seinem Fachgebiet. Seine große Idee war, mich in einer Psychiatrie arbeiten zu lassen. Vater des Jahres. Wie gesagt, ich war zu 100% dagegen. Bist du total verrückt? Das waren, glaube ich, meine ersten Worte als Reaktion. $25 die Stunde. Das war seine Antwort. Das war genug, um mich umzustimmen, vor allem da mein Kontostand aussah wie eine Kette aus Cheerios. Bevor ich jedoch zusagte, wollte ich wissen, was ich tun müsste. Er erklärte mir, dass ich im Grunde Hausmeisterarbeiten erledigen würde, woraufhin ich mein Gesicht verzog. Aber die $25 die Stunde waren zu verlockend. Wie hast du mir diesen Stundenlohn verschafft? Kennst du den Chef oder was? Aber sicher, sagte er. Bob Conti. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Geh morgen hin und sag diesem Italiener, leg die Goldketten ab. Ich wurde sofort von einer etwa 30 bis 35 Jahre alten Frau begrüßt, die in einer kleinen Lounge saß. Hallo, sagte sie mit fröhlichem Ton. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragte sie lächelnd. Hallo, ich bin Kevin, sagte ich unsicher. Ja, ich glaube, ich soll Bob treffen. Bob Conti. Sie ging ruhig voran, ihre hohen Absätze hallten in den Fluren wieder. Jedes Klacken ihrer Schritte schien die Stille zu verstärken. Ihr braunes Haar wippte im Rhythmus mit ihren Schritten. Ein bisschen overdressed für diesen Job, dachte ich. Bob, rief sie den Flur entlang, als wir uns einer Tür näherten. Bob, du hast Besuch. Sie hielt inne. Wie war noch gleich dein Name? Fragte sie freundlich. Kevin, sagte ich. Kevin ist hier, um dich zu sehen, sagte sie durch die Tür. Ich bin übrigens Tammy, sagte sie leiser zu mir. Die Tür öffnete sich einen Moment später und ein großer Mann stand auf der anderen Seite. Hallo Kevin, sagte er mit müder Stimme. Wie kann ich dir helfen? Nun zuerst sollte ich dir die Einrichtung zeigen. Er verließ sein Büro und schloss die Tür hinter sich. Deine Hauptaufgaben sind das Verteilen von Essen an die Patienten, das Reinigen der Badezimmer und das allgemeine Sauberhalten der Anstalt. Ich seufzte erleichtert. Seine Art, über die Patienten zu sprechen, ließ mir jedoch einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Er sprach über sie, als wären sie Tiere. Conti? Ist das Norditalienisch? Fragte ich, um ihn etwas besser kennenzulernen. Was? Sagte er mit einem verdutzten Gesichtsausdruck. Conti? Das ist doch Italienisch, oder? Fragte ich erneut. Oh, Conti. Ich dachte, du hättest Monti gesagt. Er lachte. Ja, Norditalienisch. Gute Vermutung. Zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du jemals Bedenken oder Fragen zu ihm hast, komm zu mir oder Tammy. Ein paar von ihnen sprechen aber auch mit imaginären Hasen. Ich mache nur Spaß. Die anderen 9 Patienten sind alle gewaltfrei. Sie haben keine Vorgeschichte mit körperlichen Auseinandersetzungen, aber sie haben verdammt schmutzige Mäuler. Darauf solltest du dich einstellen, versicherte er mir. Er zeigte mir die Badezimmer, die Zellen und das restliche Gelände, bis die Tour schließlich vorbei war und wir zurück in seinem Büro waren. Die meiste Zeit bin ich in meinem Büro und mache Papierkram, Rechnungen, Essensbestellungen und all das Zeug. Wenn du etwas brauchst, kannst du Tammy fragen. Sie ist normalerweise an ihrem Schreibtisch. Betrachte sie als deine Stellvertreterchefin. Willkommen an Bord. Er streckte mir die Hand entgegen. Was mache ich jetzt? Fragte ich unsicher. Sprich mit Tammy, sie erklärt dir die Details. Er schloss langsam die Tür hinter sich. Ich ging die verwinkelten, verwirrenden Flure entlang und fand schließlich meinen Weg zu Tammys Schreibtisch. Und? Sagte ich. Und? Das hier ist mehr als die Hälfte des Jobs. Sie breitete die Arme aus. Herumsitzen und warten, bis der Tag vorbei ist. Bob wird schon nichts dagegen haben. Die abgenutzten Fliesen an den Wänden hatten verblasste Farben in einem blassen Braunton. Tammy ging vor mir her und ließ die Schlüssel in ihrer Hand klimpern, während sie die erste Tür rechts öffnete. Hier haben wir den alten Jackson, sagte sie, als die Tür knarrend aufging. Ein schattenhafter Mann mit grauem Haar erhob sich langsam auf die Füße. Sein Rücken war gebeugt und violette Augenringe hingen aus seinen tiefen, hohlen Augenhöhlen. Er schien kaum die Energie zu haben, an mir vorbeizuschlurfen, ohne Notiz von meiner Existenz zu nehmen. Ich war überwältigt von Gefühlen, als ich meinen ersten Patienten sah. Die nächsten Türen erzählten die gleiche Geschichte. Leere Hüllen von Menschen, die den schmalen Flur hinuntergingen, mit toten Augen und abwesendem Blick. Zombies. Bei der sechsten Tür gab es endlich eine Abwechslung. Ein älterer schwarzer Mann mit einer auffälligen Narbe, die sich über die Seite seines Kopfes zog. Er hatte kurzes Haar und ein weißliches Auge. Sein Aussehen schockierte mich zunächst, faszinierte mich aber später. Ich war verzweifelt neugierig, was ihm passiert war. »Was geht, Mann? Ich sehe, wie du mich anschaust, Bruder.« Der Mann sprach schnell, seine Worte sprudelten förmlich aus ihm heraus. Er stand auf und ging an Tammy und mir vorbei. Dabei plapperte er weiter ununterbrochen. »Ich hatte 6 Tiger, 4 Löwen, 17 Berglöwen. Weißt du, die aus den Bergen, nicht die aus Afrika?« »Heimatland, scheiße Mann, Löwen und Tiger und Bären.« »Weiter geht's«, sagte sie. Zelle 7 und 8 beherbergten 2 ältere Frauen, die sehr nervös wirkten. Sie zuckten und duckten sich vor unsichtbaren Dingen und rannten schließlich den Flur hinunter. »Anne und Kate«, rief Tammy. In Zelle 9 befand sich eine junge Frau mit feurigen Augen. Sie trug einen engen Maulkorb, der ihre Schreie dämpfte. Ihre Augen durchbohrten mich vor Schrecken. Tammy musste sie praktisch aus ihrer Zelle zerren. »Ach komm schon, René. Er wird dir nichts tun.« Tammy versuchte, sie zu beruhigen. Die Frau versuchte verzweifelt, mit uns zu sprechen, obwohl der Maulkorb ihre Worte verschluckte. Sie befreite sich schließlich aus Tammys Griff und rannte wie eine Verrückte den Flur entlang. Tammy war schnell hinter ihr her, packte sie und brachte sie zu Boden. Sie krachten in den Gemeinschaftsraum. Die anderen Patienten schauten überrascht zu. Tammy zog die verängstigte Patientin mit Gewalt auf die Beine und führte sie zurück den Flur entlang. Sie schob sie zurück in die Zelle und schlug die Tür zu. »Du bleibst hier drin, bis du gelernt hast, dich im Gemeinschaftsraum zu benehmen«, schrie sie wütend. Sie schlug 4-mal mit der Hand gegen die Tür, offensichtlich in Zorn. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war wie erstarrt. Ich schluckte hart und beobachtete, wie sich die Szene entfaltete. Tammy richtete schließlich ihre Aufmerksamkeit von René ab und seufzte. »Uch«, sagte sie erschöpft. »Es tut mir leid«, murmelte sie. »Ich glaube, ich schaffe das nicht«, sagte ich und drehte mich langsam um, um das Gebäude zu verlassen. »Nein, du kannst nicht gehen«, sagte sie. »Wir brauchen dringend zusätzliche Hilfe hier, wie du sehen kannst.« Ihre Stimme zitterte immer noch vor Stress. Ich hörte jetzt die beunruhigenden Schreie einer tieferen Stimme. Der Mann in Zelle 10. Auch er war offenbar durch einen Maulkorb gedämpft. Ich atmete tief ein, gefolgt von einem langen Moment der Stille. »Komm schon, ich kann dir die Spiele zeigen, die wir mit einigen Patienten spielen.« Ihre Stimme klang fast flehend. »Okay«, sagte ich schließlich. Vielleicht lag es an ihrer Attraktivität. Ihr Gesicht war die Definition von Perfektion und ihr Körper war auch nicht weit davon entfernt. Sie lächelte breit, als ich mich bereit erklärte, den Job fortzusetzen. Wir gingen zurück zum Gemeinschaftsraum, wo die Patienten noch immer erstaunt über das Geschehen waren. »Wer will Haus spielen?«, rief Tammy in die Stille. Überraschenderweise meldeten sich Jackson, Scar, Anne und Kate begeistert. Der alte Mann Jackson hob langsam seine Hand, als ob er sich kaum traute, eine Frage zu stellen. »Ja, Jackson?«, fragte Tammy mit der Stimme, die Erwachsene oft bei kleinen Kindern benutzen. »Kann ich das Baby sein?«, kam seine heisere Stimme heraus. »Natürlich kannst du das, Jackson. Du hast ja schon deine Windeln an.« Sie lachte. Jackson lächelte dümmlich und zog seine Hose herunter, um uns seine beschmutzten Windeln zu zeigen. Ich zog mich instinktiv zurück. Ich würgte, als der Geruch meine Nase traf. »Kevin«, rief Tammy, »du kannst dich nicht so vor den Patienten verhalten. Oh, sieh mal, jetzt weint er.« Tammy seufzte und ging ihm nach, nahm unterwegs eine Ersatzwindel mit. »Hat Baby Jackson in die Hose gemacht?« Sie sagte es mit einem Lächeln. Jackson kicherte und hob die Beine in die Luft, während Tammy ihn auszog und mitten im Raum seine Windeln wechselte. Ich stand wieder einmal wie erstarrt da, fassungslos. Ich wollte etwas sagen, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Das konnte nicht legal sein. Ich war so angewidert, dass mir übel wurde. In der Zwischenzeit lag Scar auf dem Rücken, hechelte wie ein Hund und strampelte mit den Beinen in der Luft. »Ich bin der Hund, yo«, er lachte hysterisch. »Wuff, wuff!« Sie rannte schnell zu Scar hinüber und begann, seinen Bauch zu reiben. Er ließ seine Zunge heraushängen und rollte von einer Seite zur anderen. Wuff, wuff, he, 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 wuff. Sie hob die Augenbrauen, als wollte sie mir zu verstehen geben, dass ich mitspielen sollte. Kate ging mit einem breiten Lächeln auf mich zu. Ich machte ein paar Schritte zurück, aber schließlich erreichte sie mich. Sie legte ihre Arme um mich und drückte mich fest. Meine Hände zitterten, während ihr Griff immer fester wurde. Ich starrte Tammy an, in der Hoffnung, dass sie etwas tun würde. »Sie spielt nur Kevin«, sagte Tammy unbesorgt. »Bist du sicher?«, brachte ich kaum heraus. Kate lockerte schließlich ihren Griff und trat zurück. Ich atmete erleichtert auf. Doch plötzlich griff sie wieder nach meinem Gesicht. Ihre Hände umklammerten es fest. Sie zog meinen Kopf zu ihrem. Ich wand mich aus ihrem Griff und stieß sie weg. Tammy schritt schnell ein und schimpfte mit Kate. Ich stürmte aus dem Raum, unfähig, das Geschehene zu verarbeiten. Ich landete schließlich in der Eingangshalle, setzte mich schwer atmend hin und starrte auf die Vordertür. Wenn ich heute zurückblicke, habe ich keine Ahnung, warum ich in diesem Moment nicht einfach gegangen bin und die Sache beendet habe. Etwas sagte mir, ich solle bleiben. In der Ferne hörte ich Tammy schreien. Sie schickte die Patienten zurück in ihre Zellen und schimpfte eindeutig über Kates Verhalten. Schließlich kam Tammy in die Eingangshalle. Sie wirkte atemlos und aufgebracht. Ich sprach, bevor sie etwas sagen konnte. »Das ist total krank«, sagte ich. »Ich kann diesen Scheiß echt nicht machen.« »Du solltest wirklich nicht so über die Patienten sprechen«, sagte sie trocken. Eine lange Stille breitete sich in der kleinen Lobby aus. »Ich denke, du solltest für heute nach Hause gehen und darüber nachdenken«, sagte sie schließlich. »Aber ich bitte dich, gib dem Ganzen morgen noch eine Chance. Ich erklärte ihm, dass ich einfach nicht weitermachen konnte. Er bestand darauf, dass ich zurückging. »Komm schon, Kevin, lass mich nicht schlecht dastehen.« Bob hat mir immer wieder gesagt, wie schwer es für sie ist, gute Mitarbeiter zu finden. Und hier bietet dir der Mann $25 die Stunde und du sagst, du kannst es nicht machen. Bitte für deinen Vater, geh morgen wieder hin. Tammy freute sich, mich wiederzusehen. Sie machte mir sogar Mittagessen. Ein paar dünne Scheiben Wildbret zwischen zwei dicke Scheiben Weißbrot. Verdammt, das war fantastisch, sagte ich. Ich habe seit meinem 6. Lebensjahr kein Wildbret mehr gegessen. Ich hatte ganz vergessen, wie gut es schmeckt. Es war belangloses Gerede, aber irgendwie beruhigend. Schließlich beschloss Tammy, es sei Zeit, die Patienten rauszulassen. Wir gingen durch die verwinkelten Flure zum Gemeinschaftsraum. »Warte hier«, sagte sie. »Ich lasse sie raus. Hab ich dir je erzählt, dass ich 8 Komodowarane hatte?« Scar mischte sich ein. »Sie hießen Charlie, Bruce, Lil Terry, Big Terry, Sebastian.« Ich verließ den Raum schnell, sprintete den Zellenflur entlang, während ich die gedämpften Schreie aus Zelle 10 hörte. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich erreichte das Badezimmer und schloss mich ein. Ich musste nicht mal wirklich gehen. Ich saß einfach nur 10 Minuten lang auf der Toilette und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Auf dem Weg zurück durch die Flure fiel mir auf, dass die Schreie aufgehört hatten. Je näher ich dem Gang kam, desto mehr kribbelte es in meiner Wirbelsäule. Bald stand ich am Ende des langen, toten Flurs, direkt vor Zelle 10. Eine seltsame Neugier ergriff mich. Es war wie das Gefühl, wenn man von einem hohen Abgrund hinunterblicken will. Ich starrte auf die blassweiße Tür. Keine Geräusche, kein Atmen, kein Schreien, nichts. Langsam kniete ich mich hin und schob mein Gesicht zur Futterklappe, um hindurchzuschauen. Ich konnte kaum etwas sehen, nur Schatten und eine teilweise blockierte Sicht durch das Tablettfach. Ich kniete mich tiefer hin, um einen besseren Blick zu erhaschen. Während ich meine Position änderte, bemerkte ich etwas auf dem Boden, direkt neben dem Türrahmen. Eine kleine Pfütze tiefroten Blutes, die ein paar Zentimeter unter der Tür hervortrat. Mir stockte der Atem. Ich schaute wieder durch den Schlitz und da sah ich sie. 2 blutunterlaufene Augen, weit aufgerissen vor Angst. Ich fiel rückwärts zu Boden. Die Angst packte meinen ganzen Körper. Mein Kopf schlug gegen die Tür von Zelle 9, direkt gegenüber von Zelle 10. Ich hatte vergessen, dass jemand in Zelle 9 war, bis die Frau darin wieder zu schreien begann. Der Mann in Zelle 10 begann ebenfalls gegen die Tür zu schlagen. Ich konnte nicht erkennen, ob er seinen Kopf oder seine Hände benutzte, aber das Geräusch hallte durch den Flur. Ich sprang schnell auf und rannte in Richtung Gemeinschaftsraum, um Tammy zu sagen, dass der Patient blutete. Am Ende des Flurs stand Kate. Ihre Augen durchbohrten mich. »Hallo, Ehemann«, sagte sie kalt. Sie begann zügig auf mich zuzugehen. Ich zögerte nicht einmal. Ich stürmte an ihr vorbei, drückte ihren Körper gegen die Wand und rannte durch die engen Gänge zurück zum Gemeinschaftsraum. Tammy saß auf dem Sofa mit dem Rücken zu mir, während die Patienten herumwanderten und taten, was sie wollten. »Passt du überhaupt auf?«, schrie ich. »Hier laufen Verrückte frei herum und du sitzt einfach hier.« Meine Worte verstummten, als ich um das Sofa herumging und sah, was passierte. Jackson lag auf der Seite, seinen Kopf in Tammys Schoß, während er an ihrer entblößten Brust saugte. »Was zum Teufel geht hier vor sich?«, schrie ich fassungslos. Tammy sprang hastig auf und zog ihr Shirt wieder über ihre Brust. »Füttere das Baby, füttere das Baby«, rief Jackson glücklich. »Er spielt doch nur«, flehte Tammy. Ich schüttelte den Kopf vor Ekel. »Ich werde es Bob sagen.« Er sah überrascht auf, zog die Waffe schnell heraus und blickte mich wütend an. »Störe mich niemals während meiner Privatzeit«, brüllte er. Seine Stimme bebte vor Wut. Sein Gesicht wurde rot vor Zorn, als er von seinem Schreibtisch aufstand. Das Foto auf seinem medizinischen Zertifikat hing hinter ihm an der Wand. Das lächelnde Gesicht auf dem Dokument schien ihn zu verspotten. Ich sah genauer hin. Und die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag in den Magen. Der Mann auf dem Foto und der Mann hinter dem Schreibtisch waren nicht dieselben Personen. Mein Herz sank. Ich wusste zuerst nicht, was ich tun sollte. Langsam wich ich aus dem Büro zurück, bis ich mit Tammy zusammenstieß. Sie war hysterisch und schrie, dass ich Bob nichts sagen dürfe. Mein instinktiver Reflex war, sie aus Angst zu schlagen. Meine Hand traf ihr Gesicht und sie fiel sofort zu Boden. Die Schlüssel zu den Zellen rutschten über den Flur. Mein Magen drehte sich um, als die Puzzleteile in meinem Kopf sich zu einem schrecklichen Bild zusammensetzten. Ich griff nach den Schlüsseln und rannte durch die verwinkelten Flure vorbei an den umherirrenden Patienten mit leeren Augen. Ich ging direkt zu Zelle 10 und drehte den Schlüssel im Schloss. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Der Mann darin, es war der echte Bob Conti. Bob sah furchtbar aus. Seine Beine waren mit tiefen Wunden übersät. Große Fleischstücke fehlten aus seinen Oberschenkeln. Blut lief seine Beine hinunter und sammelte sich auf dem Boden. Mein Magen krampfte sich zusammen. Mir wurde klar, was ich am Tag zuvor gegessen hatte. Das Wildbret-Sandwich. Bevor ich überhaupt reagieren konnte, schaute ich den langen, engen Flur hinunter. Dort stand Tammy. Ihr Blick war eiskalt. In ihrer rechten Hand hielt sie ein Messer, an dem getrocknetes Blut klebte. Ihr Kopf neigte sich zur Seite und ein grausames, unheimliches Lächeln kroch über ihr Gesicht. Ich wich zurück, mein Rücken prallte gegen die Wand des toten Flurs. Mit unmenschlicher Geschwindigkeit rannte Tammy auf mich zu, das Messer erhoben. Sie zischte wie eine verängstigte Katze. Ich stolperte rückwärts und fiel in die Zelle. Tammy schlug die Tür zu und lachte hysterisch. »Hat sich jemand erschrocken?«, kicherte sie durch den Futterspalt. Sie stieß das Messer immer wieder durch den Schlitz, während ihr Wahnsinnslachen durch den Flur hallte. Schließlich ging sie weg und ließ uns in der Zelle zurück. Ich hatte die Schlüssel, aber sie waren nutzlos. Von innen konnte ich die Tür nicht öffnen. Ich nahm Bob den Maulkorb ab und er begann sofort, mir zu erklären, was passiert war. Die Frau in Zelle 9, René, war seine ehemalige Rezeptionistin. Tammy hatte sie eingesperrt und die wahre Identität von Tammy war unbekannt. Niemand wusste, woher sie gekommen war. Wir waren hilflos. Die nächsten 18 Stunden verbrachten wir in dieser gottverdammten Zelle. Ich wartete auf meinen Tod. Ihr fragt euch sicher, warum ich die Geschichte damit begonnen habe, dass mein Vater starb, um mein Leben zu retten. Als ich an diesem Abend nicht nach Hause kam, muss er extrem besorgt gewesen sein. Er wollte Bob persönlich aufsuchen, um herauszufinden, ob er wusste, wo ich war. Der Mann, der Bob impersoniert hatte, erschoss meinen Vater. Aber nicht, bevor mein Vater die Polizei alarmierte. Er sagte ihnen, dass etwas nicht stimmte. Der falsche Bob starb in einer Schießerei mit der Polizei. Die Beamten mussten einen Schneidbrenner benutzen, um die Türen von Zelle 10 und Zelle 9 zu öffnen. René erholte sich innerhalb des ersten Jahres einigermaßen, aber Bob tat es nie. Und ich glaube, ich habe mich auch nie erholt. Die Polizei sagt, dass es nie eine Frau gab, die Tammys Beschreibung entsprach. Niemand in der Gegend wusste, wer sie war. Ein Jahr ist vergangen. Und gestern Abend habe ich Tammy gesehen. Es gibt keinen Zweifel. Ihr Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Sie stand vor meinem Haus, starrte mich mit ihren kalten Augen an. Ich habe keine Ahnung, wie sie mich gefunden hat. Es gibt keine Erklärung. Ich fürchte um mein Leben. Ich habe bereits die Polizei informiert. Sie werden Tag und Nacht ein Auge auf mein Haus werfen. Aber ich kann nicht weiterleben. Nicht mit dieser ständigen Angst. Zur Erinnerung, mein Name ist Erik und ich hatte einen besten Freund namens Axel. Nicht mehr, wie ihr wahrscheinlich aus meiner Wortwahl erraten könnt. Axel und ich waren Freunde seit unserer Kindheit. Beste Freunde. Wir wohnten in derselben Straße und als wir 5 Jahre alt waren, waren wir unzertrennlich. Zumindest laut unseren Eltern. Wenn ihr den Titel dieses Beitrags gelesen habt, denkt ihr wahrscheinlich etwas in der Art von: Wie zum Teufel ist Axel in einer Irrenanstalt gelandet? Lasst mich eines gleich klarstellen. Axel war nicht verrückt. Natürlich, er war ein sarkastischer Mistkerl, aber er war ein ganz normaler Teenager. Ich habe einige Geschichten hier auf No Sleep gelesen, in denen beschrieben wird, dass manche Menschen von Geburt an einfach nicht richtig sind. Axel war nicht so. Er war ein völlig normales und glückliches Kind. Vom Kindergarten bis zum Abschlussjahr. Es war nicht seine Schuld, es war ganz allein meine. Vor 2 Jahren, direkt nach unserem Schulabschluss, fuhren Axel und seine Eltern zu seinen Großeltern nach Los Angeles, um zu feiern, dass er bald aufs College gehen würde. Es war eine 6- bis 7-stündige Fahrt, wir leben in Nordkalifornien, und sie wollten früh am Morgen ankommen. Kaum hatten sie die Stadt verlassen, als ein betrunkener Fahrer in ihr Auto raste. Ein kompletter Sattelschlepper krachte in einen kleinen Honda Civic. Axels Eltern starben beide sofort beim Aufprall. Die Ärzte sagten, es sei ein Wunder, dass Axel überhaupt überlebt habe. Anfangs waren wir hoffnungsvoll. Irgendwie hatte Axel es geschafft, größere Rückenmarksverletzungen zu vermeiden. Mit Therapie würde er wieder laufen können, sich wieder vollständig bewegen können. Es schien auch, als hätte sein Gehirn keinen Schaden genommen, der ihn daran hindern würde, ein normales Leben zu führen. Wenn er aufwachte, könnte er sich erholen. Das Problem war, er wachte nie auf. Die erste Woche war verständlich. In der 3. Woche bettelten wir die Ärzte an, uns irgendeine Erklärung zu geben, aber sie konnten nie eine finden. Theoretisch hätte er aufwachen müssen. Es gab keinen medizinischen Grund dafür, dass er nicht bei Bewusstsein war. Es versteht sich von selbst, dass ich auf den Unfall nicht besonders gut reagiert habe. Axels Vater und Mutter waren praktisch wie zweite Eltern für mich. Axel selbst war für mich mehr wie ein Bruder als ein Nachbar. Mein leiblicher Bruder studierte schon auf der anderen Seite des Kontinents. Zum ersten Mal, an das ich mich erinnern kann, war ich allein. Natürlich hatte ich immer noch meine Eltern und andere Freunde, aber Axel war immer da gewesen. Eine konstante Präsenz. Mal wie eine warme Decke, mal wie ein nerviges Haustier, das einen nicht in Ruhe ließ. Aber egal was war, er war immer da. Und zu sehen, wie er verschwand, war mehr, als ich verkraften konnte. Ich habe Axel immer als eine starke Person gesehen, die sich nicht aufhalten ließ. Ihn in einem Krankenhausbett liegen zu sehen, regungslos und leblos, fühlte sich einfach nicht real an. Wie ihr euch denken könnt, war ich in den Monaten nach dem Unfall nicht ganz bei Verstand. Wenn meine Mutter mich nicht persönlich zum neuen College gefahren und mich wortwörtlich auf dem Bürgersteig abgesetzt hätte, wäre ich vermutlich gar nicht hingegangen. Es war nur eine 30-minütige Fahrt von unserem Haus. 5 Monate nach dem Unfall zeigte Axel immer noch keine Anzeichen dafür, dass er aufwachen würde, und niemand wusste warum. Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich kein Computerfan. Nach dem Unfall habe ich meinen alten 2011er Chromebook kaum angerührt, es sei denn, ich musste ein Referat schreiben oder so etwas. Mein Skype-Konto und Facebook blieben bis, ich schwöre es, dieses Jahr praktisch unberührt. Wenn jemand mit mir kommunizieren wollte, tat er das entweder per Telefon oder über mein Yahoo-Konto. Und selbst dann habe ich meine E-Mails durchschnittlich 2-mal pro Woche gecheckt. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich auf diese E-Mail geklickt habe. Wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich sie sofort in den Spam-Ordner verschieben sollen. Aber wegen meiner dummen menschlichen Neugier tat ich es nicht. Die E-Mail selbst war nichts Besonderes oder Auffälliges, was es wert wäre, hier gepostet zu werden. Das einzige im Nachrichtenfeld war ein Link. Der Absender war irgendeine No-Reply-Adresse und ich dachte, der Link würde mich einfach auf eine unbekannte Website führen. Stattdessen öffnete sich eine Art Chatroom. Kennt ihr Cleverbot? Es war im Grunde das Gleiche, nur ohne Logo. Ich erinnere mich genau daran, wie ich die Maus schon auf das X im Tab bewegte, als plötzlich eine Textzeile erschien. Ich hatte mit niemandem über Axels Unfall gesprochen, nicht einmal mit meiner Familie. Die wenigen Menschen, die die Situation wirklich kannten, wussten, dass Axel wahrscheinlich nie wieder aufwachen würde. Die einzige Schlussfolgerung, die ich ziehen konnte, war, dass jemand aus meiner Highschool dachte, es wäre lustig, sich diesen kranken Scherz auszudenken. Also schrieb ich mit meiner beeindruckenden Tippgeschwindigkeit von 45 Wörtern pro Minute dem Typen: Verpiss dich. Ich war überrascht, als ich fast sofort eine Antwort bekam. Ich kann dir helfen. Wenn ich mich richtig erinnere, schrieb ich irgendwas darüber, dass es eine richtig miese Art sei, seine Zeit damit zu verbringen, sich über jemanden im Koma lustig zu machen. Wieder ignorierte die Person meine offensichtliche Abneigung komplett. Ich war kein Hardcore-Atheist, aber ich glaubte auch nicht an Dinge wie Seelen oder ähnlichen Kram. Leider hatte mich dieser Chat trotzdem neugierig gemacht. Wer auch immer dahinter steckte, wusste Axels Namen und dass ich sein bester Freund war. Was für ein aufwendiger Streich, dachte ich damals, während ich dem anderen Teilnehmer prompt sagte, er solle aufhören, mich zu belästigen. Doch dann erschien eine weitere Nachricht. Der Schmerz über Axels Zustand war noch immer gegenwärtig. Und trotz all meiner Überzeugungen begann ich mich im Hinterkopf zu fragen, fast so, als ob die Person am anderen Ende des Chats mich sehen konnte, erschien eine weitere Nachricht. Ich war verzweifelt und 5 Monate angestaute Emotionen halfen nicht gerade. Ich erinnere mich daran, wie ich die Person hinter dem Bildschirm direkt fragte, was hatte ich schon zu verlieren? Heute weiß ich, ich hatte sehr viel zu verlieren. Aber natürlich war mir das damals nicht klar. Ich fragte, was muss ich tun? Wer würde seinen besten Freund nicht retten wollen? Das Wort okay verließ kaum meine Lippen, als bereits eine neue Nachricht in dem weißen Textfeld erschien. Ich werde niemals die Stimme der Rezeptionistin vergessen, als sie mir erklärte, wie Axel aufgewacht war, wie er schreiend und sich die Kehle kratzend aufgewacht war, wie ich, als ich im Krankenhaus ankam und in seine Augen blickte, Axel nicht mehr sehen konnte, wie er nie aufhörte zu schreien, selbst als die Ärzte ihm einen Knebel anlegten, um zu verhindern, dass er sich die Zunge abbiss, wie ich jedes Mal, wenn ich ihn danach sah, eine völlig andere Person durch seine Augen auf mich blicken sah. Ich dachte, Axels wäre ein Tippfehler gewesen. Aber erst als ich den Text auf meinem Handy sah, wurde mir klar, wie falsch ich gelegen hatte. Siehst du, ich habe sie alle zurückgebracht, wie ich es versprochen habe. Aber ich bekam nie eine Antwort. Und Axel erholte sich nie. Er war wach, aber er war nicht mehr er selbst. Schließlich mussten sie ihn in eine psychiatrische Anstalt verlegen, weil sie es nicht schafften, ihn zum Schweigen zu bringen. Soweit ich weiß, mussten sie seine Hände und Füße mit Polstern fesseln, damit er sich nicht die Kehle aufkratzen konnte. Ich habe ihn nur einmal besucht, vor 1,5 Jahren. Ich kann seine Schreie bis heute nicht aus meinen Albträumen verdrängen. Und jetzt hier bin ich, 2 Jahre später, in einem völlig anderen Wohnheim mit einem etwas besseren Computer und einem halbwegs stabilen Geisteszustand, um euch meine Geschichte zu erzählen. Denn ich habe Angst. Ich habe gerade einen Anruf von der Anstalt bekommen. Axel möchte mit mir reden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich noch Axel ist. Meine beste Freundin und ich waren schon immer begeistert von Horrorfilmen und gruseligen Geschichten. Es war daher nur natürlich, dass wir solche Orte erkunden wollten, um uns selbst ein bisschen Gänsehaut und ordentliche Schreckmomente zu verschaffen. Die meisten unserer Versuche waren enttäuschend, weil nichts wirklich Interessantes passierte. Einmal, als ich sie in der Stadt besuchte, in der sie damals studierte, entdeckten wir auf dem Weg, um Lebensmittel zu kaufen, ein großes verlassenes Gebäude neben einem Krankenhaus. Wir entschieden uns, näher heranzugehen, um herauszufinden, was das Gebäude früher gewesen sein könnte. Aus irgendeinem Grund fühlten wir uns sofort zu diesem Gebäude hingezogen, als hätten wir es gesehen und wären wie magnetisch direkt darauf zugelaufen. Als wir zum Zaun kamen, der das Gebäude umgab, sahen wir ein Schild, das besagte, dass es sich um die alte psychiatrische Abteilung eines nahegelegenen Krankenhauses handelte. Das Gebäude war verlassen und in Ruinen, und das Schild warnte davor, dass es gefährlich sein könnte, hineinzugehen. Direkt neben dem Schild war jedoch, ironischerweise oder vielleicht durch Schicksal, ein Loch im Zaun, das uns problemlos hineinließ. Wir verschoben unseren Einkauf auf später und entschieden uns, das Gebäude zu betreten. Ich überprüfte den Akku meines Handys, um zu sehen, wie viel Energie wir für die Taschenlampe hatten. Fast voll. Vorsichtig krochen wir durch den Zaun und betraten das Erdgeschoss des Gebäudes. Dort lagen zerstörte Gegenstände, zerbrochenes Glas, alte, verlassene Rollstühle und allerlei Müll herum. Einige Türen fehlten, sodass man in einige der Räume hineinsehen konnte. Es gab eine Treppe, die in den 2. Stock führte. Wir beschlossen, hinaufzugehen, da das Erdgeschoss mit all dem Müll vollgestopft war. Während dieser Zeit hielt ich die Taschenlampe und richtete sie in jede Richtung, weil unser Handy die einzige Lichtquelle war. Auf dem Weg in den zweiten Stock passierte nichts, was mich glauben ließ, dass dieses verlassene Krankenhaus ein weiterer Reinfall sein würde. Aber in dem Moment, als wir den zweiten Stock betraten, hörten wir sofort ein Geräusch. Es klang wie Atmen oder vielleicht wie ein Luftzug, der durch das Gebäude wehte. Es war gruselig und interessant genug, um uns weitermachen zu lassen. Ich schaute nach rechts und sah eine Tür, die zu einem ziemlich großen Raum führte. Aus diesem Winkel konnte ich jedoch nicht sehen, was sich darin befand. Also beschloss ich weiterzugehen, um nachzusehen. Ich stolperte über einige seltsam platzierte Ziegelsteine vor der Tür und genau dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Plötzlich begann mein Handy zu flackern und hörte komplett auf zu funktionieren. Es schaltete sich nicht aus, weil es keinen Abschaltton oder das Samsung-Logo zeigte, das normalerweise beim Ausschalten erscheint. Wir standen also in völliger Dunkelheit vor dieser Tür. Ich versuchte mehrmals, mein Handy wieder einzuschalten, während ich langsam in Panik geriet. Das Handy reagierte überhaupt nicht und die unheimlichen Geräusche wurden immer lauter. Vielleicht war es nur meine Vorstellungskraft, weil ich Angst hatte, oder vielleicht auch nicht. Ich sagte meiner Freundin trotzdem, dass es Zeit war zu gehen. Wir stolperten die Treppe hinunter, da es ohne Licht schwierig war, den Weg zu sehen. Ich versuchte immer wieder, mein Handy einzuschalten, aber es reagierte nicht. Kaum waren wir draußen, schaltete sich mein Handy plötzlich von selbst ein, ohne dass ich etwas getan hatte. Es war, als wäre es die ganze Zeit eingeschaltet gewesen. Der Bildschirm leuchtete einfach auf und alles war wieder normal. Nach diesem Vorfall beschlossen wir, für die Nacht Schluss zu machen und zurück ins Wohnheim zu gehen. Ein paar Tage später wollte meine beste Freundin ihren Freund in der Stadt treffen. Als wir uns mit ihm trafen, erzählten wir ihm die Geschichte des verlassenen Krankenhauses. Er war sofort neugierig und wollte unbedingt mit uns dorthin zurückgehen. Ich war sowohl aufgeregt als auch nervös, dorthin zurückzukehren. Wir warteten, bis es dunkel war und machten uns dann auf den Weg. Diesmal hatten wir alle unsere Handys komplett aufgeladen und die Taschenlampen eingeschaltet. Im Erdgeschoss war alles so wie zuvor. Aber wir haben es wieder nicht wirklich erkundet. Wir gingen direkt in den zweiten Stock. Ihr Freund ging voran, ich war zwischen den beiden. Für mich die sicherste Position. Als er die Tür im zweiten Stock erreichte, die wir beim letzten Mal nicht durchqueren konnten, blieb er stehen. »Habt ihr nicht gesagt, die Tür war offen?«, fragte er. »Das fand ich auch seltsam.« Also lief ich schnell nach vorne, um zu sehen, was er meinte. Die Tür war mit Ziegelsteinen zugemauert. Ziegelsteine, die vorher nicht dagewesen waren. Ich war schockiert. Warum sollte jemand in einem verlassenen Krankenhaus eine Tür zumauern? Sie war vor 2 Tagen noch offen. Das verwirrte und erschreckte uns. Wir fragten uns, ob uns jemand gesehen hatte, als wir das Gebäude betraten und beschlossen hatte, die Tür zu versiegeln. Aber die Frage war, zu welchem Zweck? Was verbarg sich hinter dieser Mauer? Ich bedauerte es zutiefst, beim ersten Mal nicht hinter diese Tür geschaut zu haben. Wir gingen weiter den Flur entlang. Die Wände und die Decke waren von der Feuchtigkeit geschwollen, was seltsame Formen auf den Oberflächen bildete und die unheimliche Atmosphäre verstärkte. Am Ende des Flurs sahen wir 2 Treppen. Eine führte nach oben, die andere nach unten. Die obere Treppe wirkte instabil, also beschlossen wir, nach unten zu gehen und das Erdgeschoss genauer zu erkunden. Gerade als wir wieder auf das Erdgeschoss treten wollten, sagte meine Freundin plötzlich, wir sollten anhalten und die Taschenlampen ausschalten. Der Befehl kam so unerwartet, dass wir es sofort taten. Wir zitterten leicht und schauten sie an. Sie stand nah an der Wand, die eine Ecke mit einer anderen Wand bildete, und spähte leicht um die Ecke. Ehrlich gesagt gefiel mir die Idee nicht, im Dunkeln mit all den offenen Türen in einer verlassenen psychiatrischen Abteilung zu stehen. Ich hielt Ausschau nach Bewegungen, aber es war in dieser Dunkelheit fast unmöglich, etwas zu erkennen. Trotzdem konnte ich nicht aufhören. Ich wollte auf jede Überraschung vorbereitet sein. Plötzlich sagte meine Freundin, wir sollten zurückgehen und nach einem weiteren Loch im Zaun suchen, durch das wir entkommen könnten. Wir brauchten keine weitere Aufforderung. Wir taten es sofort und so leise wie möglich. Aber wir konnten keinen anderen Weg hinausfinden. Ich bemerkte, dass meine beste Freundin direkt auf das Loch im Zaun starrte, unseren einzigen Ausweg. Nach mehreren Minuten des Wartens drehte sie sich schließlich um und sagte, wir sollten zum Loch rennen. Das taten wir nur zu gerne, nachdem wir so lange im Dunkeln geblieben waren. Draußen angekommen, sagte sie, wir sollten direkt zurück ins Wohnheim gehen und unsere Sachen holen. Sie sprach eine Weile nicht, aber sie drehte sich ständig um, als hätte sie Angst, etwas zu sehen. Wir fragten sie immer wieder, was passiert war, bis sie es uns endlich erzählte. Ich habe unten im Flur einen Schatten gesehen, sagte sie. Einen sehr großen Mann. Zumindest dachte ich, es sei ein Mann. Es war zu dunkel, um es sicher zu sagen. Und ich hatte das Gefühl, dass er mich direkt ansah. Bis heute frage ich mich, was dort versteckt wird und warum das Gebäude nicht abgerissen wurde. Etwas sagt mir, dass dort etwas verborgen ist und dass dieses Gebäude eine schreckliche Geschichte hat. Ich bin 14 Jahre alt und wurde vor kurzem in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, wegen Depressionen und Angstzuständen. Als ich dort ankam, dachte ich zunächst, dass ich wirklich nicht dorthin gehörte. Aber im Laufe der Zeit erkannte ich, dass es tatsächlich hilfreich war. Allerdings kamen diese Hilfen mit einigen Konsequenzen. Wie Sie vielleicht wissen, werden die meisten psychiatrischen Stationen nicht so streng überwacht, wie sie es wahrscheinlich sollten. Das wurde mir während meines Aufenthalts dort bewiesen. In den ersten Tagen verlief alles ohne größere Probleme. Ich traf Menschen, freundete mich mit ihnen an und dachte nicht wirklich viel nach. Am ersten Tag wurde ich von einer Einheit in eine andere verlegt, weil ich jemanden in der vorherigen Einheit kannte. Schließlich machte ich Bekanntschaft mit einem Mädchen namens Miranda. Etwas an Miranda war seltsam. Sie schien immer dann auffällig zu werden, wenn sich die Gelegenheit bot. Ich sprach mit einigen anderen Mädchen, die sagten, dass sie sich so benahm, weil sie einfach nicht nach Hause wollte. Eines Tages, nach einem besonders anstrengenden Tag, beschloss ich, nicht zum Abendessen zu gehen. Vor kurzem war ein neuer Patient in unsere Einheit gekommen, ein Junge namens Ethan. Ich bemerkte sofort, dass mit Ethan etwas nicht stimmte. Natürlich war mit jedem von uns dort etwas nicht in Ordnung, aber bei ihm merkte man es besonders. Er wirkte noch eigenartiger als der Rest von uns. Ein anderer Junge namens Hunter blieb ebenfalls zum Abendessen zurück. Was wirklich mit Hunter nicht stimmte, werde ich wohl nie ganz erfahren. Die Dinge, die ich in dieser Nacht herausfand, jagen mir bis heute Schauer über den Rücken. In dieser Nacht hatte Miranda einen kompletten Ausraster. Sie ging in einen der Spielräume und blockierte die Tür mit einem Sofa und anderen Möbeln. Sie begann, die Wände zu beschmieren. Immer wieder schrieb sie »Scheiß auf das Personal«. Schließlich schob man uns in den Spielraum auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Das Personal schloss die Tür ab und rief einen Code Orange, das bedeutet »Patient außer Kontrolle«. Wir saßen dort gefühlt stundenlang, obwohl es wahrscheinlich nur eine halbe Stunde war. Aber selbst eine halbe Stunde war zu viel mit solchen Menschen. Sie waren angsteinflößend. Ich beschloss, mich Ethan vorzustellen. Er hatte noch nicht viele Freunde hier. Schließlich war er neu. Ich fragte ihn, warum er hier war. Das war unter uns üblich. Jeder erzählte irgendwann seine Geschichte. Ich sagte ihm, dass ich wegen Depressionen und Selbstverletzungsgedanken hier war. Er erzählte mir, dass er wegen Pyromanie, zwanghaftem Lügen und Gewalttätigkeit hier sei. Seine Eltern hatten ihn aus dem Haus geworfen. Das war beängstigend. Ich war schließlich mit ihm in einem verschlossenen Raum, weil Miranda außer Kontrolle geraten war. Hunter hatte ich bisher kaum kennengelernt. Alles, was ich wusste, war, dass er ein typischer F-Boy war, wie man so schön sagt. Er hatte einige Mädchen aus der Einheit gedatet. Es war ihm verboten, mit Mädchen allein in einem Raum zu sein, wenn kein Personal dabei war. Und mit einem bestimmten Mädchen durfte er überhaupt nicht allein sein. Sie waren zusammen. Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen. Aber ich glaube nicht, dass die besten Beziehungen in einer psychiatrischen Anstalt beginnen. Ich verstand das Verbot des Personals also gut. Aber trotzdem war es mir extrem unangenehm, allein mit ihm zu sein. Vor allem nach dem, was er mir erzählte. Er war hier, weil er seinen Vater angegriffen hatte. Außerdem hatte er viele Drogen genommen und würde nach seinem Aufenthalt hier eine Gefängnisstrafe antreten. Die Situation wurde immer unheimlicher, während wir auf das Ende von Mirandas Schreien warteten. Das war jedoch nur eine von vielen seltsamen Erfahrungen, die ich dort machte. Das nächste Erlebnis, das ich Ihnen erzählen werde, war jedoch das Schlimmste. Ein paar Tage später fühlte ich mich bereits wohler. Ich fand neue Freunde und lud neue Leute ein, sich ein Zimmer mit mir zu teilen. Sie gingen langsam die Betten aus. Eines Tages informierte mich das Personal, dass ein neues Mädchen zu unserer Einheit stoßen würde. Ihr Name war, ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, es war Darien. Da ich ein freundlicher Mensch bin, lud ich sie in mein Zimmer ein. Ich teilte es bereits mit zwei anderen Mädchen, meinen Freundinnen Kate und Stephanie, aber ich dachte, ein weiteres Mädchen würde nicht schaden. Das war der schlimmste Fehler, den ich je gemacht habe. Die neue Patientin kam schließlich an. Sie hatte hübsch gefärbtes Haar, wirkte aber etwas abwesend. Das war nicht ungewöhnlich. Viele Patienten wussten nicht genau, warum sie hier waren oder was um sie herum geschah. Ich ging zu ihr, begrüßte sie und stellte mich vor. Ich sagte ihr, dass ich ihre neue Mitbewohnerin sei und mich darauf freue, das Zimmer mit ihr zu teilen. Ich fragte nach ihrem Namen. Sie wirkte verwirrt und verstand offenbar nicht, was ich fragte. Ich dachte mir nichts dabei. Vielleicht hatte sie einen schlechten Tag. Ich beschloss, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, aber ich begann bereits, etwas Ungewöhnliches zu vermuten. Später an diesem Abend versuchten wir, mit ihr zu reden. Wir wollten herausfinden, warum sie überhaupt im Krankenhaus war. Hunter kam irgendwann zu uns und fragte nach ihrem Namen. In ihrer Verwirrung antwortete sie: "Mein Name ist Depression." Später an diesem Abend genoss ich meine erste Nacht als Level-3-Patientin. Level-3-Patienten durften nach der Ausgangssperre um 21 Uhr noch wach bleiben, bis 22 Uhr. Ich genoss diese neue Freiheit, als plötzlich Stephanie aus unserem Zimmer stürmte. Sie schrie, Tränen liefen ihr übers Gesicht und sie zitterte am ganzen Körper. »Darien«, rief sie. Darien hat das Licht geflackert und über Dämonen gesprochen, die mich holen kommen. In dieser Nacht, nach all dem Drama, saß ich ruhig und las ein Buch von James Patterson, das mir jemand aus der Einheit geliehen hatte. Plötzlich blickte ich auf. Darien stand vor mir. Sie wirkte panisch, sprach ständig von Stimmen und Halluzinationen. Immer wieder erwähnte sie ihren Vater. Das Personal wusste nicht, wie sie mit ihr umgehen sollten. Ihre Lösung war es, Darien in den Ruheraum zu sperren, damit sie sich beruhigte. Ich hatte Freunde, die in der Vergangenheit unter auditiven und visuellen Halluzinationen gelitten hatten. Also schaffte ich es, Darien zu beruhigen und zum Schlafen zu bringen. Aber ich konnte die Dinge, die sie gesagt hatte, nicht vergessen. Die ganze Nacht lang fühlte ich mich beobachtet, von den Dämonen, von denen sie gesprochen hatte. Ich schwöre, ich hörte Schritte im Zimmer, obwohl niemand wach war. Und ich konnte etwas direkt neben meinem Bett atmen hören. Ich schlief in dieser Nacht kein bisschen. Nicht nach dem, was ich gehört und gespürt hatte. Doch sobald Darien in ein anderes Zimmer verlegt wurde, hörte all das auf. Es war, als hätte sie etwas mitgebracht. Etwas Dunkles. Das war nicht das einzige seltsame Erlebnis dort. Wir hatten täglich ein Ziel zu erfüllen. Und ein Mädchen, sie war Spanierin und sprach kaum Englisch, hatte jeden Tag das gleiche Ziel. Kontrolliere die Stimmen. Ich glaube, sie haben mich dazu motiviert, an mir zu arbeiten. Nur damit ich niemals dorthin zurückkehren muss. Zurück im Jahr 1973 war politische Korrektheit nicht existent, also hatten wir für all unsere Patienten Spitznamen. Da war einer, den wir »der Murmler« nannten, weil er beim Gehen immer vor sich hin murmelte. Er war harmlos, aber einige der Dinge, die er sagte, waren die verstörendsten, die man je gehört hatte. Die Art, wie er stand, Vincent, war einfach unheimlich. Er hielt die Hände an sich gedrückt, wie jemand, der paranoid ist, ständig die Hände ringt, die Hände nah an seinem Gesicht, während er murmelte. Er wanderte ziellos durch die Flure und murmelte. Die Krankenschwestern und Ärzte sagten uns, wir sollten bei den Verrückten mitspielen, wenn sie ein Gespräch anfingen. So tun, als wären wir direkt bei ihnen im gleichen Kampf. Wenn sie Stimmen hörten, sollten wir so tun, als hörten wir sie auch. Manchmal machte ich mit, aber ich arbeitete nicht oft mit den wirklich Verrückten, und wenn der Murmler zum Kochkurs kam, war er völlig nutzlos. Er stand einfach nur da und murmelte. Eines Tages versuchte ich, ihn einzubinden. Ich ging zu ihm und bemerkte sofort, dass er in die Windel gemacht hatte. Er stank furchtbar. Versteh mich nicht falsch. Ich sorgte mich um diese Leute. Deshalb war ich dort. Ich rief eine Krankenschwester und sagte laut, er habe sich eingekotet. Die meisten Verrückten wissen, dass sie verrückt sind. Und es macht ihnen nichts aus, wenn man so etwas sagt. Oder sie sind völlig gleichgültig. Doch dieser Typ schrie so laut, dass es in den Ohren schmerzte. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich habe geschissen. Ich habe geschissen. Das hat die anderen verängstigt, er wiederholte es immer wieder. Die Krankenschwestern warfen mir böse Blicke zu und brachten ihn weg, während er die Flure entlang schrie, dass er sich eingekotet hatte. Ich wusste, dass das einer von denen war, die wahrscheinlich die Wände seines Hauses mit ihren eigenen Exkrementen bemalten. Ich dachte nicht viel über ihn nach, außer wie seltsam er war. Verrückte sind eben verrückt. Und ja, Das war ungewöhnlich, aber nicht wirklich, wenn man die Experimente bedenkt, die diese Menschen durchgemacht haben. Er kam nie wieder zum Unterricht. 6 Monate später ging ich die Flure entlang und sah ihn wieder, ohne eine Krankenschwester. Ich dachte, er wäre ausgebrochen. Ich fragte ihn, wo er sein sollte. Auch wenn man sicher weiß, dass ein Verrückter nicht gefährlich ist, muss man trotzdem vorsichtig sein und darf ihn nicht einfach anfassen. Das wusste ich nach Jahren, in denen ich von ihnen angegriffen wurde. Ich hielt Abstand und er antwortete nicht, sondern murmelte nur. Ich hörte zu und ich konnte Folgendes verstehen. Mama, ich habe Mama getötet. Papa, ich habe ihn auch getötet. Jerry, er hat mich zuerst verletzt, er musste sterben. Aber Sissy, warum habe ich Sissy getötet? Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich merkte, dass er an seinen Fingern zählte. Als er zu seiner Schwester kam, schien er wirklich darüber nachzudenken, warum er sie getötet hatte. Ich hörte weiter zu. Ehefrau, du hast rot geleckt. Warum hast du das getan? Baby, dein Kopf war voller Würmer und Kaugummi. Ich musste sie rauslassen. Ich musste sie essen, damit du sicher bist. Er sah mich an und sagte, warum töte ich? Wann werden die Stimmen aufhören? Wie ich bereits sagte, die Krankenschwestern hatten uns immer gesagt, wir sollten mitspielen. Harold, was sagen die Stimmen? Gott, ich wusste, dass das eine gefährliche Frage war. Töten. Sie wollen immer, dass ich töte, Menschen töte. Sie sagten mir, dass wir alle gefangen sind, Bill. Er griff sich an die Haut, als er gefangen sagte. Dieser Typ glaubte, dass die Stimmen ihm sagten, wir seien in unseren Körpern gefangen und würden beim Tod befreit. Ich glaube nicht, dass er mit mir Philosophie diskutieren wollte. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen, seine Hände gingen an seine Seiten. Er hatte keine Waffe, aber er konnte mich trotzdem angreifen. Ich musste schnell denken, um ihn abzulenken und die Aufmerksamkeit der Krankenschwester zu erregen, ohne die Situation zu verschärfen. Harold, lass uns den Stimmen gemeinsam sagen, sie sollen die Klappe halten. Ich schlug es vor und er nickte. Lass uns schreien, bereit? 1, 2, 3. Zusammen schrien wir 10 Sekunden lang, haltet die Klappe. Die Krankenschwestern rannten herbei, packten ihn und nahmen ihn fest. Er begann sofort zu kämpfen, weil sie so grob mit ihm waren. Er wiederholte immer wieder, haltet die Klappe, bis er schließlich nur noch schrie. Sie steckten ihn in eine Zwangsjacke und brachten ihn in sein Zimmer. Natürlich musste ich einen Bericht über den Vorfall schreiben. Ich ließ die Ärzte wissen, was ich getan hatte, und der Chefarzt lobte mich und sagte, ich hätte das sehr gut gehandhabt. Niemals auf die Idee kommen, dass ein Verrückter ruhig und gefasst bleibt, nur weil er eine Therapie gemacht hat, sagte er. Der Arzt schloss die Tür hinter mir und bat mich, mich zu setzen. Weißt du, warum er hier ist? Fragte er. Natürlich wusste ich es nicht und sagte ihm das. Er war normal, so wie du und ich, aber als er aus Vietnam zurückkam, hat sein Geist den Krieg nie verlassen. Eines Tages ist er einfach durchgedreht. Er fing an zu schreien und tötete seine gesamte Familie. Seines Babys, Bill. Ich weiß nicht, wie er rausgekommen ist, aber wenn er jemals unbeaufsichtigt oder bewaffnet ist, weiß ich nicht, was er tun wird. Manchmal frage ich mich, psychiatrische Anstalten waren letztlich etwas Gutes. Wenn nichts anderes, dann hielten sie die Verrückten von der Straße fern. Der Arzt lehnte sich über seinen Tisch und sah mir direkt in die Augen. Bill, der Grund, warum wir Leute wie ihn hier behalten, ist nicht, um ihnen zu helfen. Es geht darum, das Gehirn zu studieren und zu verhindern, dass andere so werden wie er. Nur wenige von uns dort kümmerten sich wirklich um die Geisteskranken. Vincent, mir wird immer noch schlecht, wenn ich daran denke, dass dieser Arzt so wenig von diesen Menschen hielt. Ein Veteran, der verrückt geworden war, jetzt jeden Tag in die Hose machte. Und der Arzt sah ihn nur als wissenschaftliches Experiment. Was zur Hölle. Dieses Wochenende hatte ich die Gelegenheit, eine Weile bei meinem Onkel zu bleiben. Wir hatten vorher nie wirklich viel geredet, aber an diesem Wochenende habe ich so viel gelernt. Es begann beim Abendessen. Wir machten Smalltalk, ich machte ihm ein Kompliment für das Essen und meine Tante sagte, er habe alles, was er wisse, in der Anstalt gelernt. Meine Ohren spitzten sich. Warst du etwa in einer Irrenanstalt? Ich lachte. Nein, er lachte ebenfalls. Ich habe mit den Leuten in der Küche gearbeitet. Kochen hat den Menschen geholfen, sich zu beruhigen, aber manchmal musste ich auch in Notfällen mit anpacken. Ich fragte sofort nach einer Geschichte und sagte ihm, dass ich mit den schlimmsten Geschichten klarkommen würde. Aber er wollte nicht mit den schlimmsten anfangen. Stattdessen erzählte er mir diese Geschichte und noch ein paar andere, aber ich möchte euch erstmal nur eine erzählen. Geschichte 1, es war der 23. Oktober 1967. Ich erinnere mich an das Datum, weil es eine Woche nach der Geburt deines Cousins Leroy war. Ich arbeitete in der Küche mit einigen der leichteren Fälle, denjenigen, bei denen die Behandlung funktionierte. Natürlich schließen wir alle Messer und Ähnliches weg. Ich stand jeden Morgen auf und schnitt alles vor, damit wir die Messer überhaupt nicht herausholen mussten. Das nahm zwar viel Geschmack weg, aber es war offensichtlich das Sicherste. An diesem Morgen kam ich rein, holte die Messer raus und begann mit den Vorbereitungen für den Tag. Ich war immer allein in der Küche und nichts schien fehl am Platz zu sein. Ich arbeitete, pfiff vor mich hin und redete mit mir selbst. Dann wollte ich eines der kleinen Schälmesser nehmen und ich konnte es nicht finden. Es war vor einer Minute noch im Set, aber jetzt war es weg. Ich dachte, ich hätte es fallen lassen und begann danach zu suchen. Ich konnte es nicht finden. Siehst du, wenn Dinge verschwinden, denkt man sofort, dass man es selbst verloren haben muss. Man vergisst, was man gerade tut und wird genervt, während man danach sucht. Ich tat genau das, aber dann sagte mir etwas in meinem Kopf, geh und sag es jemandem. Da wurde mir klar, dass es gestohlen worden sein könnte. In meinem ersten Jahr hatte ich gelernt, dass verrückte Menschen Wege finden, an Orte zu gelangen, an die sie nicht sollten und auf magische Weise verschwinden können. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass sie nicht aus der Anstalt in die Öffentlichkeit verschwinden. Aber das hier, ein Messer, das könnte tödlich sein. Ich rannte raus, schloss die Tür hinter mir ab, falls der Dieb noch drin war, und lief, um es jemandem zu sagen. Der gesamte Ort wurde abgeriegelt, jeder und alles wurde durchsucht, aber wir konnten das Schälmesser nicht finden. Zu diesem Zeitpunkt war wirklich jeder anwesend und wurde gezählt. Wir gingen alle in die Küche und suchten, aber kein Messer. Sie fragten mich, ob ich sicher sei, dass es verschwunden war. Um es zu beweisen, zeigte ich ihnen eine Kartoffel, die ich an diesem Morgen damit geschält hatte. Wir waren uns alle einig, dass das seltsam war. Aber wie du weißt, können Dinge manchmal buchstäblich in ein schwarzes Loch verschwinden. Ich gab mir die Schuld, bot an, ein neues Messer zu bezahlen und entschuldigte mich für die Unannehmlichkeiten. Aber wir waren uns einig, dass die Sicherheit des Personals das Wichtigste war. Trotzdem war ich nervös und bat um jemanden, der mir in der Küche helfen könnte, falls ein unbemerkter Verrückter irgendwo lauern sollte. Etwa eine Stunde später fühlte ich mich besser, als wir plötzlich in einen weiteren Lockdown gingen. Über die Sprechanlage hörten wir, dass alle dort bleiben und die Türen abgeschlossen halten sollten. Das war ungewöhnlich. Normalerweise bedeutete ein Lockdown, dass man wartet, bis alles geklärt ist. Warum die zusätzliche Klarstellung? Mein Kollege und ich blieben in der Küche und als wir fertig waren, waren wir immer noch im Lockdown. Ich rief die Zentrale an und eine seltsame Stimme antwortete, »Irrenanstalt voller Spinner, wie können wir sie heute reinlegen?« Ich schaute auf das Telefon und legte auf. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, wir alle hätten große Probleme. 1967 gab es noch kein 911, also rief ich die örtliche Polizei an und sagte, dass die Anstalt in großen Schwierigkeiten sein könnte. Wir warteten etwa 4 Stunden in der Küche, bevor ein Polizist auftauchte. Er bat uns, die Tür zu öffnen. Mein Kollege und ich sahen ihn misstrauisch an und fragten uns, ob er echt war. Wir hielten beide Messer hinter unserem Rücken und sahen wohl selbst ein bisschen verrückt aus. Dann sahen wir den Chefarzt blutüberströmt, der sagte, »Lasst sie rein, Jungs!« Mein Anruf rettete viele Leben. Ohne ihn und unsere verschlossene Tür weiß ich nicht, wie lange die Männer eingesperrt gewesen wären und wie viele der Verrückten durch ein dummes Schälmesser gestorben wären. Es war ein wirklich schrecklicher Tag. Als ich 13 Jahre alt war, lebte ich in einer kleinen Stadt in Zentral-Illinois und interessierte mich sehr für das Paranormale. Ein Freund von mir namens Dave und ich besuchten einmal ein Spukhaus. Es war Teil eines alten Asyls in der Nähe von Pekin, Illinois. Vielleicht war es woanders, aber ich bin mir sicher, dass es in dieser Gegend war. Bevor wir zum Spukasyl aufbrachen, sprach ich mit einer Frau, die in ihren 40ern war, über den Ort. Sie erzählte mir, dass sie und ihre Freundin früher immer hineingeschlichen waren, um zu rauchen, zu trinken und ihre Jugend zu genießen. Sie erzählte auch von ihrer paranormalen Erfahrung. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte sie Folgendes. Als wir anfingen zu gehen, hörten wir Schritte, die auf uns zukamen. Wir rannten um unser Leben, Aber natürlich wurde ich von den anderen getrennt und fand den Ausgang nicht mehr. Ich hörte meine Freundin schreien und plötzlich hörte ich jemanden schreien. Eine Stimme, die gleichzeitig über uns, unter uns und um uns herum zu sein schien.
Sie schrie: Raus hier, sofort!
Dave und ich diskutierten über die Geschichte. Er dachte auch, dass sie sich alles nur ausgedacht hatte. Da beschlossen wir, selbst nachzusehen. Es war schwer, hineinzugelangen. Als wir es schafften, schien es einfach wie ein normales, verlassenes Asyl. Gruselig, verfallen, rostig und leer. Wir durchsuchten jedes Stockwerk und zunächst passierte nichts. Doch dann wurde es unheimlich. Das Einzige, was wir dabei hatten, waren unsere Taschenlampen. Wir machten uns gerade bereit, in den Dachboden zu gehen, als wir plötzlich das Geräusch von rennenden Schritten hörten, wie kleine Kinder, die Fangen spielten. Dave und ich sahen uns verwirrt an. Warum sollten Kinder so spät in der Nacht an einem solchen Ort sein? Ich dachte, vielleicht waren es andere Kinder wie wir, neugierig oder einfach auf der Suche nach einem Abenteuer. Dann hörte das Rennen plötzlich auf. Immer noch verwirrt rief ich nach oben: Ist da jemand? Sie drehte sich nur langsam zu mir um. Was mich in diesem Moment erschreckte, waren ihre Augen. Sie waren komplett schwarz, als hätte jemand sie herausgenommen, mit schwarzer Farbe besprüht und wieder eingesetzt. Sie sahen mehr wie schwarze Murmeln als wie Augen aus. Dann, buchstäblich wie ein Windhauch, verschwand sie. Ich stolperte rückwärts und fluchte leise vor mich hin. In diesem Moment wusste ich, dass wir gehen mussten. Ich ging zurück zu Dave und wir machten uns auf den Weg nach draußen. Während wir das Gebäude verließen, hörte ich plötzlich jemanden auf uns zurennen. Diesmal waren es nicht die leichten Schritte von Kinderfüßen. Es klang mehr wie ein erwachsener Mann oder ein Tier, das auf uns zustürmte. Dave und ich rannten um unser Leben. In meiner Panik verlor ich Dave. Ich war verwirrt, desorientiert und irgendwie landete ich im Keller. Ich rief nach Dave, aber ich glaube nicht, dass er mich hörte. Ich hörte auch keine Antwort. Mitten in meiner Panik hörte ich plötzlich Schritte, die die Treppe hinunterkamen. Ich versuchte, selbstbewusst zu klingen, aber meine Stimme kam kaum als Flüstern heraus. »Dave, bist du das? Hör auf, rumzualbern, Mann. Das wird langsam echt komisch. Spuk gibt es nicht, Geister existieren nicht. Ich war einfach nur erleichtert, dass wir nicht mehr allein waren, dass wir es aus dem Asyl geschafft hatten. Es stellte sich heraus, dass Dave die Polizei herbeigerufen hatte. Sie hatten uns nicht gefunden. Dave dachte einfach, ich sei entführt worden oder so etwas. Natürlich bekamen wir großen Ärger wegen Hausfriedensbruchs, aber in dem Moment waren wir einfach nur froh, draußen zu sein. Zum Glück erzählten die Polizisten nichts unseren Eltern. Vertrauen Sie mir, wenn ich sage, dass ich in dieser Nacht kein Auge zubekommen habe. Immer wieder hörte ich dieses Atmen in meinem Kopf, das Geräusch von etwas, das nicht mehr menschlich war, dort unten im Keller mit mir. Vor kurzem dachte ich, ich hätte das alles vergessen, bis meine Eltern mir erzählten, dass das alte Asyl endlich abgerissen wurde. Ehrlich gesagt war ich froh darüber, aber ein Teil von mir war auch entsetzt. Dieser Teil hatte nie vergessen, was dort passiert war. Bis heute ist meine Erinnerung an diesen Ort lebendig wie nie zuvor. Und jedes Mal, wenn ich nachts meine Augen schließe, bin ich wieder dort. Es fühlt sich jedes Mal erschreckend real an. Marjorie und ich sind Zwillinge. Als wir aufwuchsen, machten wir alles zusammen. Wir trugen die gleichen Outfits, hatten unsere Haare in denselben Zöpfen und spielten mit denselben Spielsachen. Wir teilten alles, außer unseren Persönlichkeiten. Ich war immer viel sozialer und extrovertierter als Marjorie, überstrahlte sie in der Schule und bei anderen Aktivitäten. Sie hingegen war still und verschwand oft im Hintergrund, während ich auftrat und glänzte. Doch es war unbestreitbar, dass wir uns umeinander sorgten. Ich bin mir nicht sicher, ob man jemals wirklich weiß, wann jemand, den man liebt, verrückt ist. Aber bei Marjorie erinnere ich mich an einen bestimmten Moment, ich war 7 Jahre alt, als ich begann zu glauben, dass etwas nicht stimmte. Wir wollten gerade schlafen gehen und ich konnte meine Lieblingspuppe, eine Cabbage Patch Kid, nicht finden, mit der ich seit Jahren schlief. Als ich schließlich ihr sonnengelbes Haar unter der Spielzeugkiste hervorlugen sah, griff ich aufgeregt danach. Doch ich schrie und wich zurück, als ich sah, dass sie zerfetzt und verstümmelt worden war, mit tiefen Kratzspuren über ihren Augen und ihrem Mund. Ich erzählte meinen Eltern, was Marjorie getan hatte, aber sie lachten nur ungläubig. In dieser Nacht flüsterte Marjorie mir ins Ohr: Das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Sie waren für uns da in jeder Form, die wir wollten, doch Marjorie schien nichts zu wollen. Wir gingen auf dieselbe Universität und teilten uns ein Zimmer im Wohnheim. Mein erstes Jahr war ein verschwommenes Chaos aus Partys, Alkohol und nächtlichem Lernen. Marjorie sagte, es gehe ihr gut und sie genieße das Studium. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie nur eine Zuschauerin ihres eigenen Lebens war. Sie tat sehr wenig, als würde sie einfach nur zusehen. In meinem ersten Studienjahr wurde ich vergewaltigt. Ich wachte nach einer Partynacht auf und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte mich an nichts erinnern, nur an unglaubliche Schmerzen und Blutflecken auf meiner Kleidung. Als ich aufschaute, sah ich Marjorie, wie sie mir sanft durchs Haar strich. "Das wird unser kleines Geheimnis bleiben", sagte sie. An diesem Morgen fand man den Studenten aus der Verbindung, mit dem ich zuletzt zusammen war. Er lag zerrissen unter einem Müllcontainer, Gliedmaßen abgetrennt, mit tiefen Messerstichen in seinen Augen und seinem Mund. Meine Eltern riefen mich an, als die Nachricht vom Mord die Runde machte, aber ich versicherte ihnen, dass es uns gut gehe. Mit 23 hatte ich meinen ersten Job bekommen. Marjorie lebte bei mir und arbeitete von zu Hause aus. Eines Tages, als wir zusammen Mittag aßen, bemerkte sie schnell, warum ich den Job so leicht bekommen hatte. Mein Chef war ein lüsterner Widerling, der seit meiner Einstellung aufdringlich geworden war. Ich mochte es nicht, aber ich wollte meine Karriere nicht gefährden. In dieser Nacht, nach einem weiteren anstrengenden Arbeitstag, hörte ich Marjories Stimme durch die Schlafzimmerwand. "Das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Ihr müsst verstehen, ich habe sie beschützt. Ich habe meine Schwester immer geliebt. Letzten Monat wurde ich überfallen. Ich nahm spät in der Nacht eine Abkürzung nach Hause und wurde von zwei Schlägern angegriffen. Als ich blutend und in zerrissener Kleidung nach Hause taumelte, wusste ich, was Marjorie sagen würde, bevor sie es überhaupt tat. Das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Als der Morgen anbrach, lagen zwei tote Körper in Stücke gerissen auf unserem Vorgarten, ihre Augen und Münder übersät mit Hunderten von tiefen Kratzern. Und jetzt sind wir hier. Wir besuchen sie. Ich glaube, sie versuchen, uns vor Marjorie zu schützen, denn sie haben mich in einen weißen, gepolsterten Raum gesperrt, und das schon seit einer Weile. Ich habe vor etwa einer Stunde mit meinen Eltern gesprochen. Sie sagen mir immer wieder, Marjorie war eine Totgeburt. Sie müssen völlig verstört sein. Und ich hasse es, ihnen in die Augen zu sehen und zu sagen, das ist nicht die Zeit für Scherze. Als ich jung war, vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, lebte ich in einem schönen Mittelklasse-Vorort. Hinter unserem Haus gab es einen kleinen Wald. Er war nicht besonders groß, aber groß genug, um sich darin zu verlaufen. Ich ging oft mit meiner Mutter dort spazieren und an einem dieser Tage kamen wir an einem besonders großen Baum vorbei, den wir bei unseren Spaziergängen normalerweise passierten. Dieses Mal war jedoch etwas anders. Eine blaue Plastikplane hing von dem Baum herunter und war über ein paar der tiefhängenden Äste gespannt, sodass sie eine Art provisorisches Dach oder eine Wand bildete. Unter der Plane lag ein Haufen Gebüsch, das wie ein improvisiertes Bett aussah. Auf dem Boden lagen mehrere leere Essensdosen. Diese Dinge an sich waren nicht besonders seltsam. Es hätte einfach ein obdachloser Mensch sein können, der dort kampierte. Für unsere Nachbarschaft wäre das zwar ungewöhnlich gewesen, aber nicht unbedingt beängstigend. Nein, der wirklich gruselige Teil war das, was wir weiter oben im Baum fanden. Dort hing ein paar Ferngläser von einem Ast, und ich glaube nicht, dass Obdachlose Ferngläser brauchen. Sobald meine Mutter die Ferngläser sah, huschte ein offensichtlicher Ausdruck von Panik über ihr Gesicht. Der Ast mit dem Fernglas war genau in Blickrichtung unseres Hinterhofs. Von unserem Standpunkt aus im Garten hätten wir den Baum nicht sehen können, aber wer auch immer dort war, hätte uns mit den Ferngläsern leicht beobachten können. Meine Mutter führte mich schnell nach Hause. Damals verstand ich noch nicht, wie beängstigend die Situation wirklich war. Einige Jahre später, nachdem wir aus dem Haus ausgezogen waren und ich älter geworden war, sprach meine Mutter wieder über dieses Erlebnis. »Erinnerst du dich an die kleine Festung, die wir damals im Wald gefunden haben?«, fragte sie. Ich brauchte einen Moment, um nachzudenken, und erst jetzt wurde mir bewusst, wie seltsam das Ganze war. »Ja«, antwortete ich, »das war wirklich merkwürdig, oder?« Ich habe später herausgefunden, dass der Mann, der dort gewohnt hat, der mit den Ferngläsern aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen war und sich in unserem Hinterhof versteckte. Aber ich weiß eines, mit einer solchen Ausrüstung und der Persönlichkeit eines Menschen, der eine psychiatrische Anstalt brauchte und daraus geflohen war, bin ich mir ziemlich sicher, dass seine Absichten widerlich oder verstörend gewesen sein mussten. Und wenn ich daran denke, wie nah ich dem Ganzen gewesen sein könnte, läuft mir heute noch ein Schauer über den Rücken. Ich frage mich bis heute, wie nah ist er mir tatsächlich gekommen? Hat er jemals seinen Baum verlassen? Und hat er vielleicht sogar in mein Fenster geschaut?